Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Das Känguru von Marc-Uwe Kling ist über die Jahre schon fast zu einer eigenen Marke geworden. Bücher, Hörbücher, Spiele, eine Verfilmung von Dani Levy, die Känguru-Chroniken und nun kommt ein zweiter Film ins Kino. Die Känguru-Verschwörung heißt er. Und dieses Mal stürzen sich das Känguru und Marc-Uwe hinein in die Welt der Verschwörungstheoretiker. Anlass ist eine Wette mit Maria, gespielt von Rosalie Thomas, deren Mutter unter die Klimawandelleugner gegangen ist.
Eine Wette? Was denn für eine Wette?
Also, wenn wir es schaffen, deine Mama wieder hinzubiegen.
Wenn sie nicht mehr die Klimakrise leugnet.
Dann gehst du noch mal mit mir essen.
Okay.
In Paris.
In Paris.
Aber ohne Känguru.
Auf jeden Fall ohne Känguru.
Und du zahlst.
Also, das muss jetzt nicht...
Ich zahle.
Ja, und der Preis ist hoch, denn wenn Marc-Uwe verliert, treten er und das Känguru ihre Wohnung an Maria ab. Marc-Uwe und das Känguru machen sich also auf einen absurden Roadtrip, der sie auch zur Conspiracy Convention nach Bielefeld führt. Zum ersten Mal hat der Schöpfer der Känguru-Reihe selbst Regie geführt, Marc-Uwe Kling. Der hat bei der Verfilmung sehr eng mit seinem Hauptdarsteller zusammengearbeitet, mit Dimitri Schad. Schad, der lange Ensemblemitglied am Berliner Maxim Gorki Theater war, spielt zum zweiten Mal Marc-Uwe im Film. Und mit ihm habe ich mich unterhalten. Zunächst habe ich ihn nach seiner Erklärung für die unglaubliche Beliebtheit der Känguru-Reihe gefragt.
Grundsätzlich tut man sich in Deutschland ja mit Humor schwer. Oder wenn, dann ist Humor oft etwas, was ein eskapistisches oder ein blödsinniges Niveau hat. Und das, was Marc-Uwe geschaffen hat mit der Känguru-Reihe, ist einen tiefen, scharfsinnigen, anarchischen Humor zu kreieren, der sowohl kindlich als auch klug ist. Und eine Reihe von absolut liebenswerten Figuren, weil auch das ja dann etwas ist, was in Deutschland, wenn man so in den Humorbereich guckt, oh, eher wir machen uns über andere lustig, anstatt warm mit Leuten lachen zu können. Und das hat er geschafft. Also der hat seine Weltsicht oder Beobachtungen kombiniert mit dem Kreieren von extrem, extrem tollen Figuren, die ihr Eigenleben haben. Und ich würde sagen, das macht diesen großen Erfolg aus, weil es dann sowohl ein toller Lesespaß ist, auch als ein toller Spaß, es zu hören, wenn er das als Hörbuch macht oder bei seinen Lesereien, wo ich eh das Gefühl habe, ich glaube, wenn man einmal bei einer Live-Lesung von Marc dabei war, dann weiß man, warum es so wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich ist, weil das sind ja nahezu Messen, die da gefeiert werden.
Weil Sie gerade von den Lesungen sprachen, Sie haben ja nun diese Herausforderung zum zweiten Mal, jetzt Marc-Uwe Kling quasi zu spielen. Dadurch, dass diese Lesungen und ja inzwischen auch die Hörbücher so unglaublich erfolgreich sind und er ja dann auch sich selber spricht und das Känguru, ist ja die Herausforderung für Sie, einen Duktus zu finden. Wie haben Sie da sich einen Duktus erarbeitet für Ihre Rolle als Marc-Uwe Kling?
Ich habe mir die Hörbücher angehört, hoch und runter. Und was jetzt natürlich auch war, dadurch, dass Marc Regie geführt hat und immer natürlich am Set da war, dass ich ihn zum einen immer fragen konnte oder ich ihn gebeten habe, kannst du mal den Satz sprechen? Und dann hat er ihn gesagt und dann habe ich ihn einfach nachgesprochen. Aber auch dadurch, dass ich dann den ganzen Tag einfach mit ihm spreche und auch schon im Vorfeld die Wochen und Monate wir miteinander sehr oft zu tun hatten, gewöhne ich mich ein bisschen an den Duktus, den er da hat, und trotzdem versuche ich aber keine Parodie oder so etwas davon zu machen, weil das wäre ja auch Quatsch. Also wenn er das gewollt hätte, dann hätte er schon im ersten Teil wahrscheinlich gesagt, ich spiele mich selbst.
Nur hat er nicht sich selbst gespielt, aber er spricht ja das Känguru, ja. Und beim ersten Dreh hatten sie mit ihm zu tun in Form der Stimme des Kängurus und natürlich auch als Drehbuchautor. Jetzt ist er noch als Regisseur dazu gekommen. Wie hat er sich aus Ihrer Sicht geschlagen?
Gespenstisch gut. Er hat eine Woche lang ungefähr gebraucht, um so die Gepflogenheiten, die man so an einem Set hat, zu verstehen. Und eine Woche später hat er angefangen, selbst den Drehplan umzugestalten und es tatsächlich geschafft, ihn zu optimieren. Marc hat eine Fähigkeit, dass er bestimmte Systeme anschaut, wie ein Spieler weil er einfach Brettspiele und Gesellschaftsspiele so wahnsinnig liebt und selbst welche gestaltet. Das heißt, dein Gehirn funktioniert so, dass er einen bestimmten Raum betritt und versucht zu verstehen, wie sind die Gesetzmäßigkeiten da drin und wie kann ich das Maximum da rausholen. Und diese Fähigkeit hat er ans Set gebracht und dafür, dass er zum ersten Mal in der Position war, einen großbudgetierten Film mit einer langen Drehzeit zu haben, mit sehr vielen Variablen, die erst später dazukommen, die man also nicht jetzt schon gestalten kann, also die ganzen Visual Effects. Es ist für mich absolut unerklärlich, wie er das macht.
Dieses Mal ist es ja eine Geschichte, die direkt für den Film entwickelt wurde, also keine Literaturverfilmung. Und es geht um recht aktuelles Thema, nämlich um Verschwörungstheorien, um die Leugnung des Klimawandels. In dem Fall, wie war Ihre Reaktion, als Sie das Drehbuch gelesen haben? Inwieweit konnten Sie andocken, eben durch das Thema selber, das ja in den Medien immer wieder besprochen wurde?
Na, das Besondere war, das erste Mal, als ich den Inhalt des Films erfuhr, war noch vor Corona. Und zwar, es war 5 Tage vor dem ersten Lockdown und Marc-Uwe und ich waren auf Kinotour unterwegs. Und auf der Autobahn von Halle nach München hat er mir erzählt, dass jetzt, dadurch, dass wir so ein erfolgreiches Startwochenende haben, die Produktion bekannt gegeben hat, dass wir einen zweiten Teil drehen werden, dass er Regie führen wird. Und dann hat er mir auch gesagt, dass er natürlich auch schon ein Drehbuch hat. Und dann hat er mir auf dieser Autobahnfahrt angefangen zu erzählen, also die ersten 2 Minuten ist das Bild vollkommen schwarz, weil Marc-Uwe und Maria gehen ins Dunkelrestaurant und so weiter und so weiter. Und er hat mir also jede Szene und jeden Schnitt und die Musik, die dann kommen wird und das. Und dann hat er mir das wirklich so im Verlauf von 3 Stunden alles erzählt. Und ich weiß aber noch, dass ich dachte, dass natürlich das Thema Verschwörungen ein kleines bisschen Nischenthema ist. Und auf einmal kommt also der Lockdown und es kommen die Corona-Leugner und später die Impfgegner. Und auf einmal ist das Thema Verschwörungstheorie so sehr überall da, dass ich dachte, das ist so krass, dass die Realität uns so wahnsinnig in die Karten spielt für diesen Film. Das hätte ich nicht erwartet. Also tatsächlich ist das die Entstehungsgeschichte und das gab es schon alles, bevor es Mainstream war.
Das heißt, was hat denn das für Sie bedeutet, dann die Rolle zu spielen des Vernünftigen, der versucht, in einer Gruppe von Klimaleugnern Sinn und Verstand walten zu lassen? Das ist eine der Schlüsselszenen, würde ich sagen, in dem Film.
Also mein häufigster Blick, den ich habe, weil zwischen Marc und mir gibt es dann immer so diesen Running Gag, dass ich so viele Blicke habe, weil ich meistens halt gucke. Und mein Hauptblick ist der What the fuck Blick. Und das zieht sich einfach durch die Szenen. Und das ist eine Haltung, mit der ich mittlerweile eigentlich auch auf die reale Welt blicke und denke, what the fuck?
Ähnlich ist angelegt auch das Verhältnis zwischen Ihnen und dem Känguru, weil das Känguru natürlich auch immer Sachen raushaut, die Sie dann die Augen rollen lassen. Auch der Film ist ja nämlich an wieder mit Motion Capture gedreht worden. Das heißt, Ihr Känguru gegenüber war ja jetzt kein Känguru, sondern war ein Mensch mit lauter Marken ausgestattet. Was hat das für das Spielen bedeutet?
Ich muss sagen, dadurch, dass ich das im ersten Teil ja auch schon so hatte, hatte es jetzt etwas Vertrautes und etwas viel Selbstverständlicheres. Das, wo es mich immer noch raushaut, ist, wenn ich tatsächlich jetzt die fertig animierten Känguru-Shots sehe und mich da mit drin. Das ist immer noch etwas, was mein Hirn völlig verdreht und mich irrsinnig überfordert. Und wir hatten natürlich, dadurch, dass das ein Roadmovie ist, hatten wir Szenen, die in bestimmten Fahrzeugen spielen, wie in dem winzig kleinen Bienenmobil oder auf einer Dresine. Und in diesen Fahrzeugen war es wegen technischer Gegebenheiten nicht möglich, mit Motion Capturing zu arbeiten. Und es war aber auch nicht möglich, dass jemand irgendwo sitzt, der mir die Sätze sagt, die das Känguru sagen würde, sodass ich dort tatsächlich mit Luft gespielt habe, die noch nicht mal geantwortet hat. Und das sind die Szenen, die am herausforderndsten waren für mich als Schauspieler. Also so diese Szene, wenn wir im Auto sitzen und wir spielen Open Schnick, das war richtig tough, weil man fährt auf einer Autobahn, man ist auf einen Laster gespannt, es sind 3 Kameras auf einen gerichtet. Irgendwo so in 7 Meter Entfernung sitzt Marc-Uwe und noch ein paar andere Leute, die dick eingepackt sind, weil ihnen halt der Wind in den Nacken bläst. Das heißt also, man hat diese Augen wie so eine komische Bühne auf einen gerichtet und 3 Kameras, die da filmen. Die Windschutzscheibe vorne ist weg, das heißt, es pustet mir die ganze Zeit Wind ins Gesicht oder von der Seite. Und plus, ich spiele mit niemandem. Und das war schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll.
Sie sagten eingangs, dass sich Deutschland ja so ein bisschen schwer tut mit Comedy. Ist das wirklich so? Also tut sich da nicht gerade wahnsinnig viel?
Doch, doch, doch. Es ist gar nicht so sehr, dass es an Output fehlt. Für mich ist die Frage bei Comedy immer, über wen wird eigentlich gelacht? Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland verhältnismäßig oft über den anderen gelacht wird. Während die Observational Comics, die ich halt so toll finde, die Comedians, die die Situation beobachten und sagen, ich verhalte mich in dieser Situation immer so blöd, weil ich bin so blöd und in mir gefangen, dass ich diesen stumpfsinnigen Fehler mache. Das heißt, ein britischer Comedian erlaubt es uns, über ihn zu lachen, weil er sagt, ich bin ein Idiot. Ein deutscher Comedian, sei es Mario Barth, sei es Dieter Nuhr, sie lachen über die anderen. Sie sagen, meine Freundin ist so blöd, das. Oder dieser Typ ist so dumm, das. Oder dieser Politiker hat das Dumme gesagt. Mensch, das muss man sich mal vorstellen. Und das, finde ich, ist das größte Problem von deutschem Humor. Deutscher Humor ist das Auslachen der anderen und nicht das Lachen über die eigenen Unzulänglichkeiten, über die eigenen Dämlichkeiten, über die eigene Feigheit. Und insofern geht es nicht darum, wie viele Komödien in Deutschland rausgebracht werden. Es geht um das Mindset, über wen lachen wir.
Das sagt Dimitri Schad, der Hauptdarsteller aus dem neuen Film Die Känguru-Verschwörung in der Regie von Marc-Uwe Kling. Der Film kommt am Donnerstag in die Kinos.